Der große Fellner-Life-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Life. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Life-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der Mai 2024. Die Highlights.
Ja, willkommen zum Jahresrückblick von Fellner Live mit Ihren liebsten Diskussionspartnern bei Fellner Live. Heute mit Gerald Gross und Sebastian Bornmiener zu einem besonders spannenden Monat. Denn in diesem Monat Mai ist der Wahlkampf, der dieses Jahr bestimmt hat, so richtig auf Touren gekommen. Man könnte auch sagen, er ist richtig heiß gekocht. Erstens, der EU-Wahlkampf wurde heftig. Herbert Kickl und die FPÖ haben die Regierungsparteien ÖVP und Grüne so richtig unter Feuer genommen. Punkt 2, es tauchte eine junge Dame auf, die für einen Megaskandal gesorgt hat, der Österreich monatelang heftig beschäftigt hat, fast mehr als die Politik. Und das war die berühmte Lena Schilling. Und letztendlich tauchte ein Mann auf oder fast schon unter, dem man eigentlich im Mai keine Chance mehr auf einen Wahlerfolg gegeben hat, nämlich Donald Trump. Der wurde im Mai wegen sexuellen Fehlverhaltens aber sowas von verurteilt, dass man gesagt hat, der hat keine Chance mehr. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Schauen wir zunächst aber mal hinein in diesen wirklich heftigen EU-Wahlkampf, der im Mai so richtig heiß gelaufen ist. Der hatte einen neuen Star, nämlich den FPÖ-Abgeordneten Wilimski. Und einen, der Wilimski aber sowas von gar nichts schenken wollte, nämlich dem SPÖ-Wahlkämpfer Peter Schieder. Und die beiden, die schauen wir uns einmal kurz an. Und dazu dann die Analyse von Gerald Gross und Sebastian Bornmiener über dieses Jahr der Wahlkämpfe, über den EU-Wahlkampf im Besonderen und über Harald Wilimski. Sie gelten ja als Rechtsausleger im EU-Parlament. Viele Journalisten sagen, Sie sind der Rechtsaußen schlechthin. Fühlen Sie sich auch so? Sind Sie der Rechtsaußen im EU-Parlament?
Also ich fühle mich da als Reformer, ich fühle mich als jemand, der gegen diesen, das habe ich auch plakatiert, gegen diesen EU-Wahnsinn da antritt, der zwar prinzipiell sagt, Zusammenarbeit in Europa ist wichtig, ist gut. No, nein, natürlich sind die Staaten, die miteinander ein gleiches Ziel haben, so einander helfen, dass das Ziel ein bestmögliches am Ende des Tages ist. Und das Ziel kann aus meiner Sicht nur heißen Frieden, Freiheit und Wohlstand. Aber das Europäische Parlament ist so weit links gerückt, inklusive den Herrn Lobatka
so und Lehmann und die gerückt, ÖVP. Das heißt, der Lobatka ist ein Linker und Sie sind ein Rechter.
Der Lobatka ist für mich ein Österreich-Zerstörer. Genauso wie es die anderen, sage ich mal, die Viererbande der Konkurrenten von mir ist, die ganz gezielt daran arbeiten, Österreich kompetenztechnisch auszuhöhlen und nach Brüssel quasi am Altar dieser internationalen Wahnsinnigkeiten zu opfern. Und ja, dagegen bin ich, und wenn Sie so wollen, bin ich der letzte Rot-Weiß-Rot-Krieger in diesem Wahlkampf und ich kämpfe weiter für dieses Österreich gegen Lobatka, Schieder und wie sie alle
aber
heißen.
Aber auch ein Rechter. Da sind Sie stolz drauf, wenn Sie als Rechter bitte.
Wenn Sie rechts als jemand erachten, der ordnungspolitisch für Sicherheit, für Familie, für Freiheit und für sein eigenes Land eintritt, dann ja.
Was gefällt Ihnen so einem Orban?
Weil der Orban der einzige jetzt amtierende Ministerpräsident in diesem gemeinsamen Haus Europa ist, der sich bedingungslos für die eigene Bevölkerung ausspricht, der diesen illegalen Sturm aus Arabien und aus Afrika abgewehrt hat. Ungarn hat gerade einmal 50 oder nicht einmal 50 Asylanträge. Großartig. Wir haben 100.000. Ja, wir haben 100.000.
Dass der die alle zu uns weiter schickt, großartig.
Er schickt sie zu uns weiter, die ziehen selbstständig weiter.
Das ist großartig.
Ja, wenn es jemand schafft, sein eigenes Land zu zu schützen, ja, das will ich auch für Österreich. Das ist doch nicht schlecht, sein eigenes Land zu schützen.
Allerdings, sie nach Österreich weiterzuschicken, ist vielleicht nicht optimal. Und wenn Sie dort der nützliche Idiot sind, ist das ja auch nicht optimal, oder?
Also ich glaube, erstens einmal ist der Strukturfehler jene, dass wir jeden hereinlassen. So. Was Orban gut macht, dass er dort nichts anbietet. Ja? Wir in Österreich, die Vollhongs, diesen Begriff, die alles anbieten. Natürlich versuchen die zu uns zu kommen oder nach Deutschland zu einer linken Regierung, ja? Oder nach Schweden zu kommen. Da, wo die größten Sozialleistungen für die sind, die kommen aus Arabien und aus Afrika, dort ziehen die hin. Da braucht Orban, glaube ich, nichts machen. Er schützt sein Land, das ist gut so. Ich will mein Land schützen und das eint uns beide. Ja? Er ist für Ungarn, ich für Österreich zuständig. Da brauchen wir es nicht tun und nach weiteren Gemeinsamkeiten suchen, sondern einzig und allein die Zuständigkeit für sein Land, das gefällt mir. Und gegen diesen linken Wahnsinn und diese von der Leyen und Co. aufzutreten, das ist gut bei Orban, ja.
Wir haben vor mehreren Wochen unsere Europatour quer durch Österreich begonnen. Zum Beispiel dieser Tage in Kärnten gewesen, jetzt in den kommenden Tagen Vorarlberg, Tirol, immer wieder Termine in Wien, auch die Anfragen für verschiedene überparteilichen Veranstaltungen, Schuldiskussionen und dergleichen werden immer mehr und eigentlich ist unser Terminkalender schon voll. Aber die Europawahl für alle, die vielleicht jetzt auch sagen, ach, Sixt, habe ich noch nicht mitgekriegt, 9. Juni ist die Europawahl. Am Sonntag, 9. Juni, in ganz Europa, quasi auch zwischen 6. und 9. Es ist übrigens die größte Wahl quasi in einem Staatenverbund. Mhm. Es sind mehr Leute wahlberechtigt in Europa als in den USA zum Beispiel. Das heißt, es ist schon ein massives Zeichen. Und wir haben heute unsere Kampagne präsentiert, unsere ersten zwei Plakate, Europa fair gestalten, das ist unser wirkliches Überziel, unsere positive Message. Daran wollen wir arbeiten, dass Europa ein Schutzschirm ist quasi für Fairness, aber auch ein Schutzschirm ist jetzt gerade bei den globalen Krisen. Und das zweite Plakat ist quasi eine Kampfansage, das ist Steuerschlupflöcher schließen, weil einfach es eine unhaltbare Situation ist, dass sich die Großkonzerne eigentlich aus ihrer gesamten Verantwortung davonstehen, mit Steuerberatungskanzleien quasi Konstrukte entwickeln. Und da gibt es auch viele Steueroasen innerhalb der Europäischen Union, Amsterdam und so weiter.
Jetzt ist es so, dass in Österreich eigentlich die EU-Skepsis am höchsten von allen Mitgliedstaaten ist. Zeigen immer wieder die Umfragen, auch internationale Umfragen. Wie erklären Sie sich das selber?
Ja, wenn man sich diese Umfragen genau anschaut, und ich schaue mir die sehr gerne an, weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie da die Stimmung ist. Und es gibt immer wieder kritische Stimmung, aber es ist die Zustimmungsrate zur Europäischen Union ungefähr so wie damals vor nahezu 30 Jahren bei der Volksabstimmung. Das heißt bei rund 2/3.
Ja, und in diesem Mai sind eben die Wahlkämpfe so richtig losgegangen. Wir waren einen Monat vor der EU-Wahl und das Land hat gespürt, da könnte erstmals eine Sensation passieren. Da könnte erstmals die FPÖ Nummer 1 werden. Da hast du nur immer vom Champagner
Harry
gesprochen.
Vulgonato Harry.
Niemals wird der Erster werden bei der EU-Wahl, weil all die jetzt sagen, sie wählen FPÖ, in Wahrheit Schmetterndler sind in den Umfragen und sie können es in der Wahlurne anders
ein
überlegen.
Satz mit X war
ja
nichts.
Und du warst ein sehr scharfer Kritiker des Wilimski und der FPÖ insbesondere. Warum warst du so ein scharfer Kritiker des Wilimski im Mai 2015?
Ich war und bleibe ein harter Kritiker von Harald Wilimski, vulgo NATO-Harry, vulgo Champagner-Harry, vulgo These-Harry, vulgo verhaltensauffälliger Harry, weil ich mir die Bilanz seines Wirkens anschaue. Ich meine, der Typ ist ja gleich gefühlt seit 30 Jahren in der Politik, hat sein Leben lang noch nie was anderes gemacht, als in der Politik sein Geld zu verdienen, also von uns bezahlt zu werden. Und seine Bilanz ist meiner Meinung nach keine sehr wahnsinnig rosige. Ich erinnere mich an Champagner-Harry, wie er den NATO-Beitritt mitgetragen hat, weil da war er auch schon in der FPÖ, also den Wunsch der FPÖ nach einem NATO-Beitritt unter Jörg Haider und danach. Also das ist eine Person, die ich für maximal unglaubwürdig halte. Ich weiß, das ist der Verbindungsmann der FPÖ ins Ausland. Der ist wahnsinnig wichtig für die Kontakte zu anderen Rechtsextremen, wie zum Beispiel nach Deutschland, nach Frankreich, in die USA und so weiter. Alles nachvollziehbar, dass der wichtig ist für die FPÖ, aber ich persönlich halte von der Person überhaupt gar nichts. Und deswegen habe ich mir damals gedacht, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt,
wieso?
Dass es nicht sein kann. Naja, Sie haben mir auch ein paar Mal falsch gelegen.
Nein, bei Wahlen nicht.
Doch, doch. Ja? Sie haben gesagt, der Karl Nehammer ist schon lang weg. Ja. Am Wahlabend war er schon weg. Ja. Babler am Wahlabend weg.
Am Wahlabend der EU-Wahl.
Am Wahlabend der EU.
Wenn sie sich um moralisch ehrenwerte Personen handeln, wären sie.
Ja genau, wenn. Ich habe auch gesagt, wenn.
Nein, sie haben uns das Anti-Wahl-Versprochen.
Das heißt, im Wilimski hast du dich getäuscht und hast du...
Nein, ich habe mich in den Österreichern getäuscht.
Ja, meine ich.
Jetzt sind die
Österreicher.
Entschuldige.
Aber nicht Österreicher.
Ich finde schon, weißt du, ich bin schon jemand, der grundsätzlich sagt, nicht jeder, der die FPÖ wählt, ist rechtsextrem. Natürlich sage ich das nicht. Habe ich auch nie gesagt.
Aber
die Leute, die die FPÖ wählen und Leuten wie dem Harald Wilimski ein leistungsfreies Einkommen von uns bescheren, nach 30 Jahren immer noch, sind schon mitverantwortlich dafür, dass diese Leute dort sitzen, wo sie sitzen. Gut. Und das ist schon eine Verantwortung, die man ihnen reflektieren muss. Und ja, ich bin nicht der Meinung gewesen, dass es wirklich möglich sein kann, dass der Champagner-Harry die Nummer 1 bei den Wahlen bekommt. Wieder mal gelernt in Österreich.
Du warst die Leute auch, ich habe mir die Sendungen anders. Ja noch einmal angeschaut. Ja? Du warst auch der Meinung, dass der Schieder den Lopatka aber sowas von schlagen wird und der Lopatka Dritter werden wird und der Schieder möglicherweise sogar Erster. Auch da hast du dich ein bisschen getäuscht, weil der Lopatka hat ordentlich aufgedreht. Dann
muss man ehrlicherweise sagen,
ab dem Mai. Ja,
ja, muss aber ehrlich sagen, das haben die Prognosen auch nicht hergegeben.
Ja, ja,
also man muss dazu sagen, es ist nicht so, dass ich der einsame Rufer war und alle anderen haben was
aber
anderes.
Aber der Lopatka war doch die Politüberraschung des Jahres 2024.
Ich glaube, da hat die ÖVP das gemacht, was sie bei den nachfolgenden Landtagswahlen noch mehrfach versucht hat und ihr manchmal besser, manchmal schlechter gelungen ist, nämlich zu sagen, es ist der Showdown. Und deswegen haben sehr viele Menschen bei den EU-Wahlen überraschenderweise doch die ÖVP gewählt und die Abrechnung kam dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich bei den Nationalratswahlen vor allem. Also insofern hätte ich nicht gedacht, dass die ÖVP so gut abschneidet, wie sie es vergleichsweise war. Der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP war ja gering. Also der Gerald Gross, wenn man das einspielen kann, hat er davon geträumt oder illuminiert, wie er war, von 35% für Champagner-Harry. Jedenfalls über 30% und am Schluss war es wie viel? 26? Und der Abstand zur ÖVP von wie viel? 0,5%? Also da waren Sie auch meilenweit entfernt von dem, was am Schluss rauskommen ist. Aber das werfe ich Ihnen auch nicht vor. Das ist ja in Ordnung.
Aber
Sie
haben beim Schieder haben wir schon gesehen, schön langsam geht es mit der SPÖ bergab, oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war, also erstens mal muss man dazu sagen, ich kenne Andi Schieder jetzt schon wirklich sehr lange und ich schätze ihn menschlich sehr, aber der ist halt auch politisch kein Zünder. Und ich glaube, dass die Menschen in Österreich eines ganz klar signalisiert haben.
Du hättest ihn nicht genommen.
Genau, ich hätte nicht genommen, natürlich nicht, ja, weil ich generell gegen Parteisoldaten bin. Ich finde, Leute sollen ein paar Jahre in der Privatwirtschaft gewesen sein und dann sollen sie in die Politik gehen und die, bei der FPÖ, ÖVP, überall das Gleiche, sind immer nur so Parteisoldaten, geht auf die Nerven. Aber ich glaube, im Mai bei dieser Wahl konnten wir zum ersten Mal sehen, und das ist viel problematischer auch für die heutige Zeit, dass der Babler-Effekt nicht funktioniert. Ja. Weil Anni Babler war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon über
wo
ein
Sie
Jahr
gesagt,
im Amt.
Wird abgehen,
genau. Vollkommen richtig.
Genau.
Ja.
Er ist nur Dritter geworden.
Und er ist
nur Erster, wie er versprochen.
Ja, und das ist eben der entscheidende Punkt. Ja. Und ich kann mich auch erinnern an den Wahlkampf, den Anni Babler mitgemacht hat. Und ist nicht so interessant. Ja. Ja.
Schieder und Babler damals.
Genau,
ja.
Schieder und Babler. Und ich glaube, das war schon der Vorbote dessen, was wir dann im September erlebt haben.
Sehr gut gesagt, du bist dann gehalten.
Das Problem ist, dass jeder einzelne Jahresrückblick seit 6 Jahren eine einzigartige Täuschung und Enttäuschung des Sebastian Burmeier.
Ja, ja. Ja, von Ihnen ja auch. Champagner hat keine 35%
gemacht. Jede einzelne Prognose ist falsch. Meine Prognose war, die FPÖ wird erstmals in der Geschichte 45 bei einer bundesweiten Wahl Erster werden. Prognose eingetroffen.
Aber, die gleiche Prognose aber arschknapp bei der mit deinem
Sie haben noch einmal locker über 30%.
Es werden manche Langstreckenläufe auch noch mit Hundertstel Sekunden gemessen. Gut. Es kommt am Ende darauf an, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter. So, zweiter Punkt. Herr Dr. Bormena, Sie werfen Harald Wilimski vor, seit was, 30 Jahren in der Politik zu sein. Haben aber andererseits dem seit 1945, glaube ich, im österreichischen Nationalrat befindlichen Peter Schieder hier ihr Vertrauen ausgesprochen und der Lopatka. Aber erst nachdem die Lena Schilling gekommen ist. Zuerst war die Liebe beim Peter Schieder. Und beim Lopatka, der circa seit 1848 im österreichischen Nationalrat huckert, also seit gefühlt 200 Jahren, haben sie auch noch gemeint, das ist ein Jugendkandidat etc. Aber dabei Harald Wilimski ist falsch. Ich sage, das EU-Wahlergebnis und dieser Wahlkampf war sensationell und es hat sich im Mai, um zu Mai zurück zu kommen, abgezeichnet, dass diesmal eine Stimme für die FPÖ die richtige Stimme ist. Warum? Weil die Freiheitliche Partei dann etwas ganz was Richtiges gemacht hat. Und zwar erstmals in ihrer Geschichte nicht nur 6 Menschen nach Brüssel geschickt, sondern daraus erstmalig in der Geschichte, die drittstärkste Fraktion Patrioten für Europa mit Geert Wilders, mit Marine Le Pen, mit Matteo Salvini, mit Viktor Orban,
vor allem mit Viktor.
Und mittlerweile eine Kraft geworden ist, ein transatlantischer Brückenkopf zu Donald Trump mittlerweile hinüber, zu den amerikanischen Republikanern und mittlerweile eine Macht geworden ist, die auf absehbare Zeit diese Europäische Union verändern kann. Ich war in dem Jahr 2024 zum Beispiel bei den ersten Study Days der Patrioten für Europa in Budapest, konnte diese neue Fraktion mehr als 90 Mandatare sehen, mit ihnen sprechen, und das sind wirklich kraftvolle Idealisten, die hier am Werk sind, aus allen Ländern, die sich vereinigt haben.
Und der Wilimski hat dort sehr hohes Ansehen. Übrigens auch in Amerika.
Wir beide sind 2023.
Die Trump-Leute kennen den Nehammer nicht, den Wilimski aber bestens.
War ja auch so ein Beispiel. Wir waren ja beide als Beobachter, als journalistische
bei den
Trump-Auftritten in der Wall Street in New York, wo jede zweite Frage war: Where is Harold Wilimski? Where is Harold Wilimski? Also Menschen, die im Übrigen den Fanboy Nehammer, der mit Musk irgendwie: Hello, Mr. Musk, you can say you to me. I am Charlie. Also die Geschichte, ja. Der Fanboy, da hat zum Beispiel die FPÖ plötzlich einen Stellenwert, den sie in den 90er Jahren selbst unter Jörg Haider nicht hatte, weil Jörg Haider hat sehr darunter gelitten, dass es ihm nicht gelungen ist, eine europäische Partei aufzubauen.
Würde der Harald Wilimski in einer FPÖ-Regierung Außenminister werden? Und wäre das eine gute Idee?
Also es obliegt der Freiheitlichen Partei und insbesondere dann dem Kanzler der
FPÖ,
Herbert Kickl, zu entscheiden. Ich würde es mir wünschen.
Weil er so gut ist oder was?
Weil er nicht darauf Wert legt. Ich kenne den Harald Wilimski sehr gut. Der macht 1000 Termine, um Netzwerke zu schaffen, die dann im Falle des Falles halten. Und beim 1000. Termin gibt es einmal ein Foto. Und jetzt sage ich Folgendes. 2000, am 4. Februar, sind wir in eine Regierung eingestiegen und hatten keine europäischen Verbündeten. Das Ergebnis waren Sanktionen gegen Österreich durch Verleumdung aus dem eigenen Land. Harald Wilimski hat die Grundvoraussetzung geschaffen auf europäischer Ebene, dass zumindest 4 Regierungschefs, von denen ich es weiß, Einstimmigkeitsprinzip europäische Ebene, nicht mitmachen würden, wenn bei einer Kanzlerschaft Kickl plötzlich wieder die Diskussion aufflammt. Das heißt, der Harald Wilimski legt auch den außenpolitischen Grundstein für eine Kanzlerschaft von Herbert Kickl.
Gut, also 2024 war das Jahr des Harald Wilimski, muss man klar zugestehen. Bei Trump ist er dann so richtig aufgeblüht. Ja. Es war aber vor allem das Jahr einer jungen Dame. Ja. Und der Mann, der hier sitzt, zu meiner Rechten und zu ihrer Linken, das war der Mann, der diese Dame zu Fall gebracht hat. Und darüber reden wir gleich.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren: Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der Mai 2024. Die Highlights.
Ja, das Jahr 2024 war also ein Jahr der Wahlkämpfe. Und der Mai 2024 war jener Monat, in dem diese Wahlkämpfe ihre, würde ich sagen, absurdeste, unappetitlichste, aber auch aufgeregteste Form erreicht haben. Und schuld daran war eine junge Dame. Sie hieß Lena Schilling und sie sollte eigentlich den Grünen einen rauschenden EU-Wahlerfolg bringen. Das Rezept war relativ einfach. Eine junge, gut aussehende Umweltkämpferin, Lena Schilling, tritt für die Grünen an gegen 4 Machos, die da waren: Wilimski, Schieder, Lobatka und Brandstätter. 4 Opas für Europa und eine junge Umweltkämpferin als ihr Gegenpol. Eigentlich hätte das ja perfekt in jedes Regiebuch gepasst. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, und Lena Schilling wurde zur Skandalnudel der Nation, und daran beteiligt war just einer, den Sie als Diskussionsteilnehmer bei Fellner Live besonders mögen, nämlich Sebastian Born-Mehner. Den hat sie nämlich mit wirklich unfassbaren Lügen beschuldigt, hat dann auch vor Gericht gegen ihn mehrfach verloren. Schauen wir uns einmal an. Lena Schilling und ihr Auftreten bei dieser EU-Wahl und dazu die Analyse von Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner.
Wie fair haben diese Vorwürfe Sie denn und auch das mediale Trommelfeuer rundherum Sie denn auch persönlich belastet? Weil das ist ja nichts, sage ich einmal, wo man jetzt einfach sagt, das geht jetzt spurlos an mir vorbei.
Das stimmt natürlich, und am Ende des Tages bin ich ein Mensch. Ein Mensch, der ich vorher auch war, und jetzt ist es natürlich so gewesen, dass ich in den letzten Wochen auch immer mal wieder traurig war oder das, was mit mir gemacht hat. Ich bin nicht aus Teflon und es prallt nicht alles einfach an mir ab. Aber, und das ist, was mir sehr viel Mut gemacht hat, ich war die letzten Wochen total viel in Bundesländern unterwegs und habe mit ganz vielen Menschen auch sehr, sehr schöne Gespräche geführt. Tatsächlich sogar auch über Inhalte, darüber, wie man sich Politik in Zukunft vorstellt, was gute Klimapolitik heißen kann, was es sozialpolitisch braucht, warum wir endlich Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern brauchen, die auch wirklich gilt. Und da gab es auch ganz, ganz viele Momente, von denen ich sehr viel Kraft geschöpft und gezehrt habe. Und deswegen schaue ich eigentlich recht positiv in die nächsten Tage.
Jetzt gibt es viele politische Beobachter, die gesagt haben, sie hätten sich vielleicht teilweise diese Aufregung ersparen können, wenn sie sich einfach direkt beim Ehepaar Born-Mehner entschuldigt hätten. Warum haben sie das eigentlich nicht gemacht?
Ich habe mich mehrmals entschuldigt, nämlich bei den beiden direkt, aber auch öffentlich sehr oft für die Kränkungen und Missverständnisse, die da entstanden sind. Und ich glaube, ich habe mich zu dieser Sache echt oft genug verhalten. Und an diesem Punkt ist es jetzt, glaube ich, gut, dass das in geordneten Bahnen weiterverhandelt wird.
Apropos geordnete Bahnen, jetzt hat das Ehepaar Born-Mehner sich ja zivilrechtlich geklagt. Am 21. Juni ist die erste Verhandlung. Die beiden haben auch hier im Studio gesagt, sie würden von dieser Klage absehen, wenn sie diesen öffentlichen Widerruf machen würden. Warum machen sie das eigentlich nicht? Dann würden sie sich diesen ganzen Prozess und den Trubel ersparen.
Ich habe mich, wie gesagt, oft genug zu verhalten, dass mir leid tut, dass da Sorgen und Kränkungen entstanden sind. Nämlich wirklich, das wollte ich nie. Ich wollte nie, dass das in die Öffentlichkeit gelangt. Das haben schon andere gemacht, dass wir das jetzt seit mehr als 2 Wochen in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Ich habe mir einfach auch Sorgen gemacht, und das kann ich nicht bestreiten, weil es so ist. Und wie gesagt, ich glaube, es ist total gut, wenn das jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit verhandelt wird, sondern in einem geordneten Setting. Ich glaube, es hat bei ganz vielen Menschen viele Emotionen verursacht und bei mir auch. Und eigentlich sollte Politik das ja nicht sein. Eigentlich sollten wir in der Politik darüber reden, wie wir die Gesellschaft und die Rahmen, die wir brauchen, so verändern, dass das Leben für die Menschen leistbarer, besser und grundsätzlich eins wird, wo sie mehr teilnehmen können, auch in politischen Prozessen.
Ja, im Rückblick auf das Jahr 2024 hat man ja wirklich das Gefühl, der Mai hatte nur ein Thema, nämlich eine junge Politikerin, die durch alle Medien aber sowas von durchgezogen wurde und sich selber komplett dekouvriert hat, namens Lena Schilling. Sie war die große Hoffnung der Grünen im Februar, wie wir hier in diesem Jahresrückblick schon festgestellt haben. Im Mai wurde sie komplett entzaubert. Aber sie wurde nicht gestürzt. Im Gegenteil, sie hat es durchgedrückt, was man ja auch anerkennen muss. Und sie hat sich kreuzigen, verbrennen, beschimpfen, verleumden, was ich was alles lassen. Aber sie hat überlebt. Und derjenige, der mit ihr im Feuer gestanden ist, muss man sagen, nämlich
nicht
als
ihr gegen sie. Nicht
gegen sie.
Ihr.
Ja, aber beide waren im Feuer.
Ja, natürlich.
Er war unschuldig im Feuer, sie war schuldig.
Er war der Brandmeister.
Nein, er war nicht der Brandmeister, ja? Gar nicht überhaupt.
Er war der Hatz.
Nein, das stimmt nicht.
Hat sie selbst.
Nein, es stimmt überhaupt nicht. Eine rosa Boulevardzeitung namens Standard hat sich damals an die Öffentlichkeit gezehrt.
Ganz genau.
Ja? So wie es einem Qualitätsmedium zusteht.
Mit 50 Leuten haben die gesprochen.
Ja, ja. Erstens das und zweitens, ja, Sie haben dann über 50 Geschichten veröffentlicht zu dieser Causa und du warst mittendrin.
Aber dann nicht
also,
mit Namen.
Erkläre mal bitte, wie kam es zu diesem Schilling-Wahnsinn? der eine Affäre war, wie sie das Land schon lange nicht erlebt hat. Um was ist es eigentlich gegangen? Warum warst du mittendrin? Und was hast du jetzt mit einem Jahr Abstand, ein halbes Jahr nachher jetzt, um konkret zu sein, aus der ganzen Affäre gelernt?
Schau, um das zusammenzufassen. Es handelt sich um eine junge Politikerin, die offensichtlich in der Vergangenheit Lügen verbreitet hat über eine Vielzahl von Menschen. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie eben nicht privat sind, sondern weil sie öffentliche Menschen betreffen und weil sie strafrechtlich relevantes Verhalten betreffen. Da geht es zum Teil darum, Politiker oder auch ich und andere sollen ihre Frauen geschlagen haben, andere sollen irgendwelche Affären mit ihr gehabt haben oder mit anderen Affären gehabt haben. Also da wurde sehr viel verbreitet, dass für die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das sind zum Teil Journalisten, zum Teil Politiker und so weiter, zum Teil auch Handelsmanager, das sind Leute, die einen richtigen Schaden nehmen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern es ist wirklich karrieregefährdend, was da verbreitet wurde. Und das Problem ist, dass sie zwar eingestanden hat, das gemacht zu haben, wenn man sie persönlich damit konfrontiert hat, es aber trotzdem unseren Informationen nach nicht damit aufgehört hat, darüber weiter zu reden. Weswegen sie von uns, aber auch von anderen unter Androhung rechtlicher Schritte dazu gezwungen werden musste, schriftlich festzuhalten, dass sie es nicht mehr machen wird, was ja kurios genug ist. Und was für mich an der Causa Schilling am kuriosesten ist, ist eigentlich das grüne Surrounding. Weil in dem Moment, wo die Parteispitze, genau, also die sie erfunden haben, das ist die Sigrid Maurer gewesen. Vor allem die Sigi Maurer. Aber in dem Moment, wo diese Leute wissen, Achtung, da rennt eine wandelnde Bombe rum. Das ist eine notorische Lügnerin, die ihr Leben offensichtlich nicht unter Kontrolle hat und die rennt herum und erzählt alle möglichen Lügengeschichten. In dem Moment muss ich doch als Club...
Sie hatte ihr Leben nicht unter Kontrolle.
Ganz nachweislich. Also da hat sie auch selber immer ganz offen drüber gesprochen.
Wieso hatte sie ihr Leben nicht unter Kontrolle?
Na, weil sie offensichtlich nicht in der Lage war zu unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Also wenn du, weißt du, ich finde das Beispiel Martin Thür, das kommt ja erst dann in weiterer Folge, weil im
Mai... Aber haben damals schon alle gewusst.
Genau, damals haben schon alle gewusst, so wie alle anderen auch die 10 anderen Namen kennen.
Den KPÖ-Spitzenkandidaten, der ihr Lover war, oder und sogar den Parteispitzenmann, der bis heute nicht genannt wurde, ja, von dem sie auch behauptet hat, dass er seine Frau verbrüht.
Ganz genau. Ja, und so weiter und so fort. Also, der Punkt ist,
wäre schon interessant.
Ich find, dass die Geschichte von Martin Thür bringt das sehr schön auf den Punkt. Da hat sie behauptet, mit jemandem eine Affäre gehabt zu haben, mit dem nach seiner Aussage sie noch nicht einmal in einem Raum war. Ich meine, das ist ja vollkommen absurd. Und das, was die Politik, das ist auf der einen Ebene traurig oder lustig. So, man kann sagen, so lustig, weil völlig verrückt, traurig, weil total traurig, dass jemand sowas fabuliert, weil ich meine, wie einsam musst du im Leben sein, dass du sowas, solche Geschichten ausdenkst als Erwachsene, weil ich war ja nicht 12. Aber wirklich politisch brisant wird es in dem Moment, wo man sagt, das soll die Spitzenkandidatin und Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament sein, wo wir doch wissen, dass im EU-Parlament halt schon auch ein paar Sachen verhandelt werden, die vielleicht relevant sind für uns alle. Und ausgerechnet so eine Person soll uns dann vertreten.
Wolltest du das ganze Jahr, bevor es explodiert ist, halbwegs amikal lösen.
Absolut.
Zu den Grünen gegangen und gesagt, die Frau spinnt, genau, zieht es zurück oder ich weiß nicht, was du denen gesagt hast.
Bringt es unter Kontrolle.
Ja. Dann allerdings wurde die ganze Causa, nicht du, vom Standard geoutet. Dann musstest du dich selber outen.
Und dann wurden
wir. Und dann haben die Grünen durchgedreht.
Und dann haben die, so wie du sagst, ja? Dann haben sie auf einmal begonnen, von Silberstein-Methoden zu reden. Ich meine, das ist vollkommen jenseitig. Dann hat man eine Kampagne erfunden. Dann musste man sich entschuldigen nach jeder Pressekonferenz. Also zuerst die Olga Vogler, die Generalsekretärin, rückt aus, beschimpft, entschuldigt sich. Dann kommt der Werner Kogler, rückt aus, beschimpft, entschuldigt sich. Also
dann wurden die Medien beschimpft.
Dann hat man gesagt, es war eine Medienkampagne und alles nur erfunden. Und alles nur, weil man die Lügen einer jungen Frau decken wollte, in die man viel projiziert hat, was ich verstehen kann. Ja. Die Idee ist ja genial, eine junge Aktivistin zu nehmen aus der Mitte der Gesellschaft und die quasi zur Vorkämpferin
auf der Ebene. Die den drei alten Männern zeigt, wo man die Stimmen
holt. Ganz genau. Ja? Die Idee war gut. Aber spätestens in dem Moment, und das werfe ich den Grünen vor, und zwar der Gewessler, dem Kogler und der Maurer vor allem. Ich werfe ihnen vor, in dem Moment, wo sie es gewusst haben, und sie wussten alles, weil wir haben sie informiert.
Ja?
Wir haben sie über alles informiert.
Ja.
In dem Moment dann nicht zu sagen, okay, shit, wir haben da einen Fehler gemacht, wir setzen uns mit ihr jetzt zusammen und wir schauen, dass wir eine Lösung finden.
Sondern zu sagen, die Medien sind schuld.
Der Bornmähner ist schuld, die Medien sind schuld, die SPÖ ist schuld, jeder ist schuld, nur die Lena Schilling nicht. Und auf dem hängen sie bis heute drauf.
Sebastian, du hast das mit der gewissen
Gera in dem Fall, aber man kann auch verwirren.
Ja, aber besser wäre Sebastian.
Ich bin schon verwirrt.
Er hat schon recht.
Lieber Gera.
Besser wäre Sebastian.
Lieber Gera.
Ich wert darauf, dass
Du hast die Geschichte immer mit einem gewissen Amüsement verfolgt, muss man sagen. Ja. Ein Skandal hast du in dem Ganzen komischerweise nicht gesehen. Du hast richtigerweise
gesagt, Affäre. Es ist alles eine Affäre.
Was soll das für eine Affäre gewesen sein?
Eine Affäre.
Es war ein Schwachsinn mit einem Polizskandal.
Eine Affäre. Ein Polizskandal. Affäre Lena Schilling. Ja, es ist eine Affäre. Wahrscheinlich ist viel auf Affären gebaut gewesen. Ja, man soll keine Affären eingedacht.
Wir wissen ja heute, dass alles frei erfunden war, vom Herrn Tür bis zum
Dort, wo Frauch auch ein wenig Feuer, ja, sage ich immer. Na, man muss aber immer vorsichtig sein. Nein. Nicht bei allem, aber bei vielen.
Also
bei
ganz allem. Dicht bist du nicht.
Ja.
Ja? So, also.
Aufpassen, wie sowas habe ich schon geklagt.
Wie siehst du jetzt diese...
Weil das, wenn es raucht, auch Feuer?
Ja? Nein. Ja. Aber vielleicht
könntest du, dessen, dass
wenn du schon nur
von einer Maschine da sein könnte,
nein, ist klagbar. Das, Herr Dr. Bornmann, da gebe ich Ihnen recht. Nein, das ist nicht aufpassen. Aber da habe ich Sie als Opfer empfunden.
Okay.
Nein, da habe ich Sie auch hier im Studio verteidigt.
Das stimmt.
So, aber da muss es ja eine Vorgeschichte gegeben haben.
Was ist für
eine
Vorgeschichte gegeben?
Naja.
Was für Vorgeschichte gibt es bei Martin Tür, dem Sie nie begegnet?
Weiß man ja nicht.
Was heißt, da weiß man nicht?
Also
man
mittlerweile
was heißt, da gekränkt? Diese ganze Wiener Medienblase ist mir jetzt tief suspekt. Jeder mit jedem oben drunter drüber. Das ist ja alles.
Also alles
nein, wirklich, das ist ja unmoralisch. Wien ist Sodom und Gomorra.
Und
egal ob Politiker und oder Journalist, alles Sodom und Gomorra.
Und Lena Schilling ist für dich der Ausdruck von Sodom und Gomorra.
Also alles, was ich gehört habe, alles, was mir gesagt worden ist, alles, was mir irgendwie aufgedrängt worden ist, an alles an Informationen über Lena Schilling, ihr Umfeld, alles, was da passiert ist von einem grünen Abgeordneten, der zurücklegen musste, der in Wahrheit seine Existenz verloren hat, das muss man auch bei der Gelegenheit sagen.
Auch falsch.
Einem Moderator und Mitarbeiter eines konkurrierenden Privatsenders, der fast den Job verloren hat.
Ja.
Und, ist für mich jenseitig gewesen.
So, Sodom und Gomorra. Was hat das mit Sodom und Gomorra zu tun? So eine Lügenserie.
Ich bin der Meinung, auch war ich immer. Und deswegen interessiert es mich ja gar nicht so. Das alte Sprichwort, wenn zwei Hunde miteinander raufen, greifen nie mit der Hand rein. Ja, so. Die Lena Schilling hat mit der Ole Kraft und mit den Bornmänner und alles und ich habe mich versucht, wirklich da zurückzuhalten. Nobel zurückzuhalten.
Mein Gott, so nobel.
Unglaublich nobel, wie wir ihn halt kennen.
Ja, genau. Ja,
wirklich nobel.
Nimmst einen Wasserkübel,
aber greif nicht. Wenn du dich nicht nobel zurückhältst, was die Grünen
anbelangt. Schwere Fehlentscheidung der Grünen. Schwere Fehlentscheidung.
Und dass sie dann dran behalten haben.
Das ist auch die nächste schwere Fehlentscheidung. Und ich glaube, am Ende ist es auch für Lena Schilling nicht gut und wird es nicht gut sein im europäischen Parlament zu sitzen, weil dort höre ich auch schon wieder die Geschichten, die aus Brüssel einer drängen. Wenn im Europäischen Parlament ernsthaft von Abgeordneten diskutiert wird, fahrt's mit der ja nicht im Lift.
Naja,
es kommt irgendein blödes Gerücht aus.
Entschuldige,
dann ist es kein österreichisches Renommee. Nein, jetzt ernsthaft. Europa, wir sind in Brüssel in der Auslagscheibe. Wir können ja nicht die Dümmsten der Dummen dort ausschicken oder die Belastetsten der Belastetsten. Das geht nicht.
Draußen wird auch
über vieles in Straßburg und Brüssel wird über vieles verhandelt und die Kleine kommt mit dem Leben nicht zurecht.
Um politisch zu werden, am Schluss dieses Einstiegs, es war der Beginn des Niedergangs von Koge und Gewessler.
Dies Jahr, nein. Eigentlich der Beginn des Niedergangs von Werner Kogler und Sigi Stinkefinger Maurer, weil es war ja die Frau Maurer, die aus welchen Gründen auch immer, da möchte ich jetzt gar nicht spekulieren im Fernsehen, der ja die Stange gehalten hat, der Lena Schilling.
Über die ja auch Gerüchte verbreitet worden sind.
Offenbar auch von Lena Schilling, ja. Aber wer war der Spitzenkandidat von der anderen Partei?
Das wollen wir jetzt da nicht
aussehen.
Aber es war der Beginn des Niedergangs, oder?
Das war noch
nicht.
Nein, der Turnau war es nicht, aber die Partei ist schon die richtige
passt
Richtung.
Schon. So, gut. So, was lernen
vielleicht können wir das da im Jahresrückblick einmal nicht. Die Zuseher wollen es ja wissen. Ja.
Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Grünen nicht nur genauso schlimm sind wie alle anderen,
sondern noch schlimmer.
Dass diese Clique, ich will nicht alle Grünen, weil ich kenne auch in Wien und in anderen Bundesländern Grünen, die wirklich okay sind. Aber es gibt momentan, und die ist immer noch am Drücker, eine Gruppe, eine Clique, eine Mischpoche von Grünen, die nicht nur genauso schlimm sind wie in anderen Parteien, sondern die noch schlimmer sind, weil sie Heuchler sind. Weil sie mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Lande ziehen und sagen, pfui, pfui, pfui. Und dann, wenn sie ihre eigene Spitzenkandidatin betrifft, von Silberstein, von Kampagne und von Medien.
Gefurze.
Gefurze und so weiter.
Das war das Thema des Mai, das große Thema des Mai. Es gab noch ein zweites Thema des Mai und das hat auch mit Sex zu tun gehabt. Ja? Da gab es einen Weltpolitiker, von dem man damals gedacht hat, er ist am Ende. Der ist vor einem Gericht verurteilt worden.
Auch mit Sex.
Und es war nicht Sebastian Kurz. Wir sind gleich wieder zurück.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der Mai 2024. Die Highlights.
Ja, dieses Jahr 2024 stand nicht nur im Zeichen von Nehammer, Babler und vor allem Kickl. In Wahrheit stand es weltweit im Zeichen von Donald Trump. Donald Trump war der politische Superstar dieses Jahres und dabei hat dieses Jahr für ihn alles andere als besonders erfolgreich begonnen. Er hatte einen Prozess am Hals, den er als politische Vendetta, als politische Hexenjagd bezeichnet hat und da wurde er des sexuellen Übergriffs in verschiedenster Form gegen eine Dame nicht nur bezichtigt, sondern auch verurteilt und dazu auch, dass er diesen Übergriff verschweigen wollte, dass er mit Geld, das eigentlich für seine politische Kampagne bestimmt war, diese Wahl insofern manipulieren wollte, als er verhindern wollte, dass die Vorwürfe ans Tageslicht kommen. Und da musste er vor Gericht. Es war ein Spektakel, ein Justizspektakel der Sonderklasse und dann ein Urteil, das sich gewaschen hat. Schauen Sie sich das an und danach die Analyse von Gerald Gross und Sebastian Bornmiener.
Knalleffekt in New York, Donald Trump schuldig gesprochen, 34 Mal im Gerichtssaal 15:30 hier im Strafgericht in Lower Manhattan gab es einen Schuldspruch nach dem anderen. Ein Anklagepunkt nach dem anderen wurde vorgelesen und immer hieß es guilty, 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 schuldig, schuldig, schuldig. 34 Mal alle Anklagepunkte gingen für Donald Trump verloren. Er wurde in allen verurteilt. Die Jury agierte einstimmig. Die 5 Frauen und 7 Männer hatten ungefähr 10-12 Stunden lang beraten. Eigentlich kam das Urteil als Überraschung. Der Richter hatte gerade angekündigt, dass er die Geschworenen nach Hause entlassen würde, als plötzlich die Nachricht kam, dass es ein Urteil gibt. Und dann ging alles sehr schnell. Donald Trump im Gerichtssaal, eigentlich nur begleitet von einem einzigen Familienmitglied, seinem Sohn Eric, der hinter ihm saß. Er selbst wirkte versteinert, hatte die Jury angesehen, seine Körperhaltung leicht resignierend, aber doch insgesamt eine stoische Ausdrucksweise, mit der Donald Trump dieses für ihn sicher vernichtende Urteil entgegengenommen hat. Natürlich, Donald Trump wird jetzt versuchen, sich als Opfer zu stilisieren. Er hat bereits mehrmals diesen Prozess als politisch motiviert bezeichnet. Er sagte auch, dass alle Rechtsexperten sagen, dass dieser Fall nie verhandelt hätte werden sollen. Und auch sein Anwalt versuchte, selbst nach dem Urteilsspruch durch die Jury sofort eine neuerliche Auflösung des Verfahrens zu beantragen. Er sagte, dieses Urteil müsste sofort aufgehoben werden, weil es keine Beweise gäbe für die angeblichen Verbrechen von Donald Trump. Der Richter natürlich hat das abgelehnt. Man wird jetzt sehen, wie dieses Urteil aufgenommen wird, besonders von den Wechselwählern, die bekanntlich die US-Wahlen entscheiden. Denn einerseits ist natürlich Donald Trump das Sieger-Image gewohnt. Das ist Teil seines politischen Erfolgsrezepts. Und natürlich von einem Sieg kann hier niemand sprechen. Es ist eine schwere Niederlage für den ehemaligen Präsidenten und ein wirklich historischer Prozess, der hier mit einem dramatischen Finale zu Ende gegangen ist.
Ja, und in diesem Mai hat man eigentlich geglaubt, dass eine Politkarriere beendet ist, nämlich die von Donald Trump. Er stand vor Gericht, draußen unzählige Gegner, teilweise auch Verteidiger, die sich der wilde Sprechchöre geliefert haben. Drinnen saß er mit steinernem Gesicht, ich weiß nicht wie viele Tage, vor einem Richter, der ihn dann aber sowas von verknackt hat, weil er angeblich eine Frau belästigt, vielleicht sogar vergewaltigt haben soll, weiß niemand genau, und verurteilt wurde, aber schwer, zu vielen, vielen Millionen Euro. Und eigentlich hat jeder gedacht, das ist das Ende seiner politischen Karriere, richtig?
Ich nicht.
Du nicht?
Nein.
Sondern?
Mir war klar, dass diese Anzeige gegen ihn, die im Übrigen im europäischen Rechtsverständnis nicht anzeigereif wäre und auch nicht verfahrensreif wäre, ins Leere führt. Warum? Um das noch einmal zu erklären. Ihm wurde vorgeworfen, eine Schweigegeldzahlung, die im Übrigen legal ist, ich kann dir auch Schweigegeld zahlen im Übrigen, nicht bei der Wahlkampfspendenkommission der US-Regierung gemeldet zu haben, weil der Staatsanwalt der Meinung war, dieses Schweigegeld hätte ihm politisch gedient, aber nicht privat. Also er wollte nicht gegenüber seiner Frau Melania die außereheliche Beziehung verschleiern, sondern gegenüber dem Wähler. Das wäre in Österreich, auch im anglikanischen Rechtssystem in Großbritannien, nirgends anklagefähig. Das ist delikat, das ist unmoralisch, darüber kann man lachen oder was auch immer. Aber noch einmal, wenn ein Mann seine außereheliche Affäre mit seinem privaten versteuerten Steuergeld zu verschleiern versucht, ist das kein Fall für die Justiz. Punkt um. Und daher habe ich gewusst, die legen es darauf an, Donald Trump über die Justiz zu besiegen. Sie können ihn an den Wahlurnen nicht besiegen, sie können ihn nur auf der Anklagebank besiegen oder durch ein Attentat. Das kam ja dann später. Das heißt, man hat ihn versucht umzubringen, man hat ihn versucht ins Gefängnis zu bringen, nur um eines nicht zu akzeptieren, dass die amerikanischen Wählerinnen und Wähler, da können wir Europäer denken, wie wir auch immer wollen, in Wahrheit mit Mehrheit, Donald Trump bereits das Vertrauen längst geschenkt haben.
Wie siehst du diese Trump-Affäre? War das Politjustiz oder hat dieser Mensch in der Politik nichts verloren?
Es kann beides stimmen. Also ich glaube, dass jemand in der Politik nichts verloren haben kann und trotzdem Opfer eines Systems geworden ist, weil ich glaube, dass, wie bei Sebastian Kurz, wir haben vorher darüber gesprochen, dieser Vorwurf ist der geringste aller Vorwürfe, die man Donald Trump machen kann. Also da finde ich die Frage der Bewertung seiner Immobilien und so weiter ganz andere oder die Steuerthemen, die man ihm vorwirft, als dieses Thema. Ich glaube, da ist, und das ist ein Grundproblem, das sich die Linke unter Anführungszeichen in dem Jahr in besonderem Maße geleistet hat. Wenn du jemanden mit solchen Miniaturvorwürfen wie dem Sebastian Kurz, dieses Nein, was auch immer im Untersuchungsausschuss so aufbläst, als wäre das das größte Verbrechen aller Zeiten, dann verdeckst du damit auch das, was wirklich problematisch ist. Und das ist bei Donald Trump ähnlich. Wir haben jetzt ewig darüber gesprochen und deswegen haben sich viele Menschen gedacht, wegen dem soll er in den Häfen gehen und über das, was er wirklich verbrochen hat, alles, darüber wurde nicht gesprochen. Und ich bin grundsätzlich kein Trump-Fan, aber das ist halt Demokratie.
Du warst damals der Meinung, der hat keine Chance mehr.
Na, selbstverständlich, so wie auch 99% der Kommentatoren der Meinung waren, er hat keine Chance, weil man sich denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass jemand, der nachweislich so viel Dreck am Stecken hat, weil da geht es ja wie gesagt nicht nur um die eine Causa, sondern da geht es ja um viele, viele andere Vergehen, während deren er schon verurteilt wurde, angeklagt wurde und so weiter, was jetzt alles niedergebügelt wurde durch seine Präsidentschaft. Das haben sich die vielen Leute gemeint, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber die USA haben uns wieder mal gezeigt, es geht halt doch.
Hast du damals geglaubt, dass er Präsident werden kann? Wir waren ja dann bei diesem Abendessen, bei diesem riesigen, wo ich ihn zum ersten Mal als Redner gesehen habe. Und mir gedacht habe, na servus, der hat da 2 Stunden frei gesprochen, ohne Manuskript, in seinem doch relativ fortgeschrittenen Alter.
Und er war vollkommen fit. Wir haben ja gemerkt.
Was heißt? Schwer fit.
Wir haben ja gewusst.
Super fit.
Es hat eine Diskussion gegeben, ob es vorher mit ihm ein kurzes Treffen gibt oder nicht. Eine sogenannte Fotowall, wo man Meet and Greet mit ihm hat. Das ist ja dann gecancelt worden. Warum? Weil er mit zweistündiger Verspätung aus Mar-a-Lago gekommen ist. Das heißt, er ist eingeflogen worden nach New York mit der Wagenkolonne vom Flughafen JFK 1.
Hast du damals geglaubt, dass er Präsident wird?
Und dort auf der Bühne 2 Stunden bei ausgeschaltetem Teleprompter eine politische Rede mit Humor, mit Lachen, also wie ein Showman aufgetreten ist. Und da war mir klar, er hat die Kraft dazu. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Mir wurde klar, dass er Präsident wird, wie Joe Biden seine Kandidatur angekündigt hat und wieder ins Rennen gehen wollte. Da war für mich klar, das Match gewinnt er. Und dann war aber die entscheidende Frage, Kamala Harris, wird er die besiegen? Da war mir auch klar, insofern, dachte ich, das ist dieselbe mediale Inszenierung wie unter Hillary Clinton. Sie wird ihn besiegen, habe ich gesagt, Vorsicht. Und der Groschen ist bei mir gefallen, wo ich wusste, da habe ich gewusst, er wird es, da hätte ich auch wetten sollen in Wahrheit, wenn ich es hätte wollen. Das Attentat, wo ihm das Ohr angeschossen wurde, da war für mich klar, jetzt, das ist ikonisch. Und mit diesen ikonischen Fotos, diese zum Himmel gestreckte Hand und Fight, 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 nachdem ihm das Ohr durchschossen, ja, habe ich gewusst, das ist das beste Wahlkampfplakat, das du in deinem Leben jemals haben kannst. Und damit wusste ich, der geht durch die Decken.
Ja, das war also der Mai 2025, unser Rückblick auf den Mai 2025 in Fellner Live. In Fellner Live gibt es ja in dieser Woche jeden Tag zwei Jahresrückblicke auf jeweils einen Monat. Jetzt war der Mai dran, gleich kommt der Juni. Der Mai war also bestimmt von Donald Trump und Lena Schilling. Unterschiedlich könnten die politischen Aufreger nicht sein, obwohl sie beide zumindest einen gemeinsamen Nenner hatten, und das war im weitesten Sinne eine gewisse sexuelle Anspielung. Sei es drum, das war also der Mai, der Rückblick auf den Mai, kurze Werbepause, dann geht's in den Juni. Lassen wir uns überraschen, was der Juni brachte. Ich kann schon verraten, es war das erste große politische Erdbeben in diesem Land.